Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freuet euch, der Herr ist nahe. Das ist der Wochenspruch aus dem Philipper, Kapitel 4, die Verse 4 bis 5. Und wer an der Stelle meint, irgendetwas wiederzuerkennen, richtig, das war nämlich Predigtthema vom letzten Sonntag. Heute ist es der Wochenspruch, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch, der Herr ist nahe. Ich finde, das ist ein wunderbarer Text für den vierten Advent, einen Tag vor Weihnachten. Freut euch. Der Herr ist nahe. Der Augenblick, in dem wir daran denken, dass Gott Mensch geworden ist, das ist das, was wir morgen feiern, wenn die Adventszeit vorbei ist. Und im Augenblick sehen wir noch beides. Wir sehen den Advent, aber wir sehen auch das, das für Weihnachten in Deutschland steht. Ein Weihnachtsbaum, der ist schon erleuchtet, aber noch nicht geschmückt. Freut euch. Bald ist es soweit, aber noch nicht ganz. Aber wenn wir heute vierten Advent haben, einen Tag vor Weihnachten, dann müssen wir auch die Kerzen anzünden. Gibt es irgendjemand, der Lust hat, Kerzen anzuzünden? Los, alle nach vorne. Vier Kinder, vier Kerzen. Jeder ein Streichholz. Du musst die Größte, wir machen es, guck mal, wir müssen euch so hinstellen, wie die Kerzen noch abgebrannt sind. Du bist die Größte, so, du stehst dich dahin. Anina kommt ganz nach vorne, so, und bei Henrik und Lukas, darf ich mal, kommt ihr beiden mal so. Ich würde sagen, mit der Frisur ist Henrik ein bisschen größer. Du bist der dritte Advent, Lukas ist der zweite Advent. So, Anina, hier ist das Streichholz. Weißt du, wie das geht? Die Kerze anzünden, nicht das Grüne. Ja! Und auspusten. So, jeder geht seinen eigenen Weg, ne? Muss ein bisschen zelebriert werden, ne? Und der dritte Advent. Naja, das war vielleicht ein bisschen zu viel Druck auf dem Streichholz. Neuer Versuch. Und jetzt, die Spannung steigt, kommt der vierte Advent. Ach, du hast ja schon, genau. Ja. Einfach oben drauflegen. So, dann dürft ihr euch wieder hinsetzen. Ich sage vielen Dank. Vierter Advent. Bald ist es geschafft. Und bei der Vorbereitung dachte ich daran, wie viele Kinder, wie viele Erwachsene in den letzten Hunderten von Jahren sich auf diese Zeit gefreut haben, auf die Zeit des Advents, auf die Zeit der Weihnachtstage und wie diese Vorspannung sich immer und immer wieder jedes Jahr neu ereignet und wir uns darüber freuen. Und wie diese Spannung auch in den Liedern zum Ausdruck kommt, die wir in der Weihnachtszeit singen, in der Adventszeit, wie zum Beispiel auch das Lied, das wir gerade eben gesungen haben. Es kommt ein Schiff geladen. Und Alfred hat das ja auch sehr schön intoniert, sehr sanft, sehr vorsichtig, eine kleine Melodie, eine reine Melodie. Und was die wenigsten wissen, ist, dass zum Beispiel dieses Lied, es kommt ein Schiff geladen, zu den ältesten Advents- und Weihnachtsliedern gehört, die wir haben. Das geht nämlich zurück auf eine Zeit irgendwann im 14. Jahrhundert, das heißt irgendwann zwischen 1330 und 1350 hat vermutlich ein Theologe namens Johannes Tauler dieses Lied geschrieben. Und es ist dann ungefähr 200 Jahre auch gesungen worden in allen Kirchen und hat ja auch ganz viel Bedeutsames. Ein Schiff, das kommt. Das war früher was ganz Besonderes, weil man nicht wusste, was da drin ist. Das erinnert ein bisschen an die Arche Noah, das erinnert an Maria als die Mutter Gottes und das Schiff wird entladen. Und dann ist dieses Lied 350 Jahre verschwunden. Komplett verschwunden. Zwischen 1500 und 1850 ist dieses Lied nicht gesungen worden. Und hat dann eine Renaissance erlebt. Das heißt, es wurde wiederentdeckt und seitdem gehört es zum festen Bestandteil von Advents- und Weihnachtsliedern in der ganzen Welt. Es kommt ein Schiff geladen. Und erinnert einfach auch daran, dass das etwas Besonderes ist, dass etwas ankommt, dass etwas unterwegs war, unterwegs ist, aber dann ankommt. Das ist das, was wir am vierten Advent feiern. Und was die wenigsten übrigens wissen, Wisst ihr, dass jeder Adventssonntag einen speziellen Fokus hat? Einen speziellen Akzent? Nö, ne? Der dritte Advent ist in der Tradition der Adventssonntag, an dem besonders an Johannes den Täufer gedacht wird. Und der vierte Advent steht normalerweise unter dem Zeichen der Erinnerung an die Mutter Jesu, an Maria. Das ist klassisch in der Kirchengeschichte über viele hundert Jahre so gewesen. Vierter Advent, Weihnachten kommt und ich bete. Gott, unser Vater, ich möchte dir danken für diesen Sonntag. Ich möchte dir danken für diesen vierten Advent. Ich möchte dir danken für die Vorfreude auf Weihnachten. Und so wie die Kinder sich vielleicht noch mehr auf die Geschenke freuen als auf andere Dinge, sagen wir dir Dank, weil du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast. Sagen dir Dank, weil die Zeit reif geworden ist, dass Jesus Christus Mensch wurde, gepredigt hat und uns von deiner Liebe, der Liebe unseres Vaters im Himmel erzählt hat und sie nicht nur gepredigt hat, sondern auch gelebt hat. Gott, unser Vater, wir danken dir für das, was danach möglich geworden ist durch die Geburt deines Sohnes und freuen uns darüber, in der Adventszeit an diese Geburt zu denken, freuen uns auf Weihnachten als den Tag, an dem wir die Geburt Jesu Christi in dieser Welt feiern. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, dass wir uns vorbereiten, dass wir uns darauf ausrichten und orientieren, dass unsere Gedanken auch tatsächlich dahin kommen können, zu diesem Ereignis, das die Welt verändert hat. Danke jetzt für deine Gegenwart. Danke, dass wir deinem Segen vertrauen dürfen und dass du bei uns bist. Amen. Gleich gibt es noch ein Lied. Ein Lied, das auch zu den alten Klassikern gehört, das die Kinder vermutlich auch schon fast alle kennen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Kennt ihr das? Kennen die Kinder das? Nö, ne? Kennt ihr das oder kennt ihr es nicht? Habt ihr schon mal gehört? Ah, wir werden es rauskriegen. Aber bevor wir dieses Lied jetzt singen, werde ich erzählen, wie dieses Lied entstanden ist. Das ist nämlich auch schon fast 400 Jahre alt. Also nicht ganz, denn das Lied ist entstanden im Jahre 1623. Und das war in Deutschland eine ganz, ganz schwierige Zeit. Das war in Deutschland eine Zeit, wo ein langer Krieg geherrscht hat, über 30 Jahre, der sogenannte 30-jährige Krieg von 1618 bis 1648. Und der hat übrigens auch hier in der Nähe getobt, nämlich in der Nähe von Wittstock, das ist gerade mal 60, 70 Kilometer von hier, gab es die entscheidende große Schlacht. Und in dieser Zeit haben die Menschen aber auch gelebt und ganz normal auch zwischen den Kämpfen, die es immer mal gab, versucht, ihr Leben zu leben. Und dieses Lied ist entstanden in Königsberg. Das lebt heute nicht mehr in Deutschland, sondern in Polen. Und dort gab es einen Mann, der dort Pastor war, namens Georg Weißel. Und das war ein sehr fröhlicher Mann, der hat viele Lieder geschrieben. Auch wenn die Zeiten überhaupt nicht so fröhlich waren. Aber er war ein fröhlicher Mann, weil er auf Gott vertraut. Ganz und gar. Und er merkt immer wieder, dass das nicht selbstverständlich ist, dass man auf Gott vertraut. Da gibt es nämlich einen Mann in seiner Gemeinde, der ist sehr schnell reich geworden. Ein Geschäftsmann und der heißt Herr Sturgis. Herr Sturgis ist nicht besonders gläubig. Nur dann und wann geht er einmal in die Kirche. Und da hat ihm einmal ein Lied so gut gefallen, das er noch nicht kannte, dass er fragte, von wem das denn sei. Und als er hörte, dass dieses Lied von Georg Weißel war, ging er zu ihm und bat, dass er dieses Lied in sein Gesangbuch hineinschreiben möge. Denn da war es noch nicht abgedruckt, weil der Herr Weißel das ja gerade erst vor ein paar Jahren selber gedichtet hatte. Und als Weißel das Gesangbuch in die Hand nimmt, war deutlich zu sehen, dass es fast nicht benutzt wurde. Früher haben die Menschen immer aus Liederbüchern gesungen und jeder hatte in der Regel sein eigenes. Und dieses war fast gar nicht benutzt. Und das passte zu dem, was er von Herrn Sturgis wusste. Der war ein Mann, der nur an sich selber dachte, nur seine Geschäfte im Kopf hatte und nur in die Kirche ging, weil man das ebenso machte. Und als Weißel die dritte Strophe in dieses Liederbuch schreibt, wo es heißt, ach sucht doch den, lasst alles stehen, die ihr das Heil begehret, er ist der Herr und keiner mehr, der euch das Heil gewähret, da unterstreicht er ganz dick die Zeile, lasst alles stehen und sucht ihn allein. Das hat Herr Sturgis natürlich sofort gesehen, was Pastor Weißel da unterstrichen hat, und ist richtig wütend geworden. Natürlich hat er gewusst, was Pastor Weißel ihm damit sagen wollte. Und es hat ihn geärgert, ihm, den reichen Kaufmann und feinem Herrn, so etwas direkt auf den Kopf zuzusagen. Oder besser gesagt, ins Gesangbuch zu schreiben, fand er unverschämt. Und von da an ist er nicht mehr in diese Kirche gekommen, sondern jeden Sonntag demonstrativ mit seiner Kutsche an dieser Kirche vorbeigerauscht und in den großen Dom gefahren. Da hat es nämlich keiner gewagt, dem feinen Herrn zu sagen, was für ein rücksichtsloser Mensch er sei. Aber man trifft sich im Leben oft ein zweites Mal. Im nächsten Winter hat Pastor Weißel unser Lied, um das es geht, geschrieben. Als er an einem ganz lausig kalten Wintertag zu seiner Kirche kommt, tobt ein heftiger Schneesturm über das Land und Weißel ist froh, als er endlich in der warmen Kirche ist. Als er frierend und zitternd an der Kirchentür ankommt, öffnet ihm der Küster, der Mann, der für die Kirche verantwortlich ist, der heizt, sauber macht und alles in Ordnung hält, und er öffnet ihm die Tür und begrüßt den Pastor fröhlich. Willkommen in diesem Haus. Hier ist jeder willkommen, ob reicher Kaufmann oder Bettler. Sollten wir nicht hinausgehen auf die Straßen, an die Zäune und alle hierher hinein einladen? Das Tor des Königs aller Könige, Jesus Christus, steht allen offen. Das waren zwar nur wenige Worte, die der Küster gesprochen hat, aber Weißel wird ganz still und denkt nach. Dann nimmt er bei dem Küster bei der Hand, bedankt sich bei ihm und sagt, danke für diese ausgezeichnete Predigt. Als Pastor Weißel später wieder zu Hause ist, gehen ihm diese Worte des Küsters immer wieder durch den Kopf und er schreibt das Lied »Macht hoch die Tür«. Und wo wird dieses Lied das erste Mal gesungen? Am 4. Advent 1623, und zwar genau vor der Gartenpforte von dem reichen Kaufmann Herrn Sturgis. Und das hat einen Grund. Der hat nämlich sich einen riesengroßen Palast gebaut. Eigentlich wohnte er in dem feinsten Stadtviertel, wo all die vornehmen Leute wohnen, ein Haus bauen. Aber das hatte ihm die Stadt nicht erlaubt. Da ist er in einen anderen Stadtteil gegangen und hat sich einen richtigen Palast hingebaut. Nebenan gab es allerdings ein Heim für Arme, Alte und Kranke. Und das hat Herrn Sturgis mächtig geärgert. Da baut er sich einen Palast und sieht immer wieder diese armen und kranken Leute auf der Straße vor seinem Haus laufen. Und hat dann das ganze Gelände um sein Haus herum gekauft, daraus einen Park gemacht und diesen mit großen schmiedeeisernen Türen versehen. Und die hat er einfach zugeschlossen. Nun konnte niemand mehr vor seinem Haus auf der Straße herumlaufen. Die armen, alten und kranken Menschen, die im Heim nebenan wohnten, waren ganz verzweifelt. Jetzt konnten sie nämlich nicht mehr in die Stadt gehen und auch nicht in die Kirche. Der einzige Weg war nun ein Park mit verschlossenen Türen. Sonst gab es nur noch einen Weg, der ganz außen um die Stadt herum geführt hätte. Und das war für diese Kranken und Alten unmöglich, weil der viel zu lang für sie war. Dafür hatten sie gar keine Kraft. Und der Sturgis war richtig zufrieden, dass er diesem Pack, wie er es nannte, eins ausgewischt hatte. Und da erinnert sich Pastor Weißel an sein neues Lied. Am 4. Advent war es Sitte, bei reichen Leuten vor dem Haus zu singen. Und er sagt sich, das ist genau das richtige Lied für den Herrn Sturgis. Und als der Chor vor dem Haus steht, hält Pastor Weißel zuerst eine Predigt. Mit großem Ernst spricht er von der hochmütigen Verblendung, mit der viele Menschen dem König der Könige, der ja auch das Kind in der Krippe sei, die Tore ihres Herzens versperren, so dass er bei ihnen nicht einziehen könne. Und dann sagt er laut, und heute, lieber Herr Sturgis, steht er vor eurem verriegelten Tor. Ich rate euch, ich flehe euch an bei eurer Seele Seligkeit, öffnet ihm nicht nur dieses sichtbare Tor, sondern auch das Tor eures Herzens und lasst ihn demütig mit Freuden ein, ehe es zu spät ist. Denkt an das Schriftwort, was ihr getan habt, einem unter diesen meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Und als er das letzte Wort ausspricht, fängt der Chor an zu singen, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Herr Sturgis steht da, wie angewurzelt. Und der Chor hat das Lied noch nicht zu Ende gesungen. Da geht Herr Sturgis los, bringt den Schlüssel für das Tor aus seiner Tasche zum Vorschein, geht zu diesem großen Gartentor und schließt es auf und öffnet es weit. Danach ist es nie wieder verschlossen worden. Und die armen, alten und kranken Menschen konnten wieder auf dem kurzen Weg zur Kirche gehen, der danach nur noch der Adventsweg hieß. Und jetzt machen wir die Tore hoch und die Türe weit, weil die Kinder in die Kinderstunde gehen, in die Sonntagsschule, in die Kinderbetreuung. Und heute gibt es die Premiere, ne? Die Generalprobe eines anspielst, dass wir morgen um 16 Uhr eine Christvesper sehen können. So, da sind wir jetzt alleine unter uns. Keine Kinder mehr. Und alle Vorbereitungen fertig? Und ihr selbst auch fertig? Habt ihr euch schon angesteckt, die Zweiglein der Gottseligkeit? In Andacht, Ruhe und Betrachtung? Oder fehlt da vielleicht noch das eine oder andere Zweiglein, weil die Andacht zu kurz gekommen ist? Vielleicht ist ja dieser Gottesdienst mit den Liedern und den Texten eine Chance in der Vorbereitung auf Weihnachten selber, den ein oder anderen Impuls mitnehmen zu können, denn die Lieder und die Gedanken werden heute im Vordergrund stehen, einen Tag vor dem Heiligabend. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Hinter jedem dieser Weihnachtslieder steht eine Geschichte. Bei manchen kennen wir sie, bei anderen nicht. Aber sie kommen aus dem gelebten Leben und wollen ins Leben zurück. Wollen gelebt werden als eine Einladung, als eine Chance. Was ich jetzt lesen möchte, ist so etwas wie ein Gebet. Vielleicht auch mehr, vielleicht auch weniger. In Erinnerung dieses Liedes, macht hoch die Tür. Und nach diesem Text, der so etwas wie ein Gebet ist, wollen wir das Lied, macht hoch die Tür, noch einmal singen. Die Strophen 1, 4 und 5. Herausforderung für die Technik, aber das wird klappen. Und vielleicht achtet ihr nochmal beim zweiten Singen genau, was da im Text steht, in diesen Strophen 1, 4 und 5. Und vielleicht gelingt es ja euch beim zweiten Singen zu erleben, dass beim bewussten Singen, beim bewussten Mitsingen dieses Liedes, das eine oder andere Zweiglein der Gottseligkeit in der Andacht des Liedes euch zuteil wird. Aber jetzt vorab so etwas wie ein Text, wie ein Gebet. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Du stehst vor unserer Tür und klopfst an, König aller Könige. Siehst du nicht, dass wir beschäftigt sind? Der du Heil und Leben mit sich bringt? Was schenke ich bloß meiner Tante zu Weihnachten? Der halben Jauchz mit Freuden singt? Weihnachten, zu Hause mit der Familie. Finde ich den Platz, um dich einzuladen, sei mein Gott? Finde ich die Ruhe, um zu erkennen, du bist mein Schöpfer, reich an Rat? Herr, wir sind hier. Wir sind stille und richten uns aus auf dich. Du weißt, wie viele Dinge geregelt werden müssen, damit Weihnachten Weihnachten sein kann. Doch jetzt sind wir hier und wir hören, dass du sanftmütig bist, dass du barmherzig bist, dass du heilig bist, all unsere Not zu einem Ende bringen willst. Und wir sind eingeladen, dich zu loben, sind eingeladen, die Erfahrung zu machen, dass du unser Leben reich machen willst. Wenn wir die Tore unseres Lebens öffnen, wenn wir unsere Herzen dir aufschließen, du sprichst zu uns, wir können heil werden. Und Herr, wir brauchen dein Heil. Du lädst uns ein zu einem Leben, das durch Freude gekennzeichnet ist. Du lädst uns ein, bei dir Trost zu erleben. Tiefe Freude, tiefen Trost. Die Erfahrung, dass bei dir unser Leben heil werden kann, dass wir bei dir zu richtigem Leben und nicht gelebt werden finden können. All das gehört zu deinem Gastgeschenk an uns. Du stehst vor unserer Tür. Hilf uns, Herr, dass wir dein Klopfen hören, dass wir uns dir öffnen und du unser Leben reich machen kannst. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, mein Herzenstür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein. Dein heiliger Geist uns führ und leit den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. Lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die der Frieden verkünden, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König. Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und rühmen miteinander, denn alle Augen werden es sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Sei fröhlich und rühmet miteinander, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Das sind Worte des lebendigen Gottes aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 52, die Verse 7 bis 10. Verse, die auch schon wieder 2.500 Jahre her sind, seit sie das erste Mal gehört und gesprochen worden sind. Irgendwann im 6. Jahrhundert vor Christus schreibt der Prophet Jesaja diese Verse, die gerichtet sind an ein Volk, das alles verloren hat. An ein Volk, das den Zerbruch erlebt hat, das alles hinter sich hat. Als sich das Lied Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, nochmal gelesen hatte Und dann auch nochmal daran erinnert wurde, dass es in Königsberg entstanden ist, 1623. Da dachte ich, es gibt Menschen, die haben in Königsberg gelebt im letzten Jahrhundert und haben die Flucht erlebt. Menschen, die erlebt haben, dass ein tausendjähriges Reich entstehen sollte, das dann gerade mal 12 Jahre lang existent war, aber deren Auswirkungen tatsächlich für ein tausendjähriges Reich gereicht haben. Komplett in Land, in Schutt und Trümmern. Die Situation, die Jesaja hier beschreibt, ist eine Situation wie in Deutschland nach dem Jahr 1945. Alles ist kaputt, alles ist danieder. Viele Menschen haben ihre Liebsten verloren, Familien sind auseinandergerissen und Menschen sind verzweifelt. Absolut verzweifelt, weil keiner weiß, was werden soll und wie es werden soll. Viele Menschen sind in Verbannung in Babylon, seit Jahren weg. Und dann bekommen diese Menschen in Jerusalem und die Menschen in Babylon das Unglaubliche zu hören, was im zweiten Teil des Propheten Jesaja ab Kapitel 40 zu finden ist. Nachdem Jesaja 39 Kapitel lang böse Worte reden muss über Israel, Worte des Niedergangs, Worte des Zorns, Worte des Frevels, fängt in Kapitel 40 die Wende an der Barmherzigkeit dieses Gottes Israels. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten. Eine Sprache, die übrigens so wunderbar, so köstlich ist. Die Art und Weise, wie im Alten Testament beschrieben wird. Wie drücke ich Freude aus? Als denn, dass ich den Blick sehe der Menschen, die über die Berge rennen, weil sie eine freudige Botschaft haben. Das ist das, was dieser Vers zum Ausdruck bringt. Seht die Füße, wie sie laufen. Die, die da laufen, sind Freudenboten. Das sind Menschen, die eine gute Botschaft bringen. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen. Gutes predigen, Heil verkünden, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König. Zion, das meint Jerusalem. Das meint den Tempel. Und es gab zwei Stränge im Alten Testament, die wichtig waren, was die Traditionsgeschichten anging. Das eine war die Exodus-Tradition, das heißt der Auszug Israels aus Ägypten. Und dem gleich von der Bedeutsamkeit ist die Zionstradition. Das heißt, Gott hat in Jerusalem mit dem Tempel dort sein Ort, sein Heiligtum, der Berg Zion. Es ist sein Fußschemel, mehr nicht. Und übrigens wieder einmal ein Bild von Füßen, der Rest wird gar nicht beschrieben. Aber der Tempel ist für den Gott Israels so etwas wie der Fußschemel und ein Heiligtum, etwas Besonderes, der Punkt, wo sich seine Welt und diese Welt berühren. Zion, der Tempel, ist zerstört. Bis auf die Grundmauern geschleift. Da ist nichts, wo man sich freuen könnte, nichts Gutes zu entdecken. Und in diese Trümmer hinein gilt dieser Vers, dein Gott ist König. Naja, König ist eigentlich Nebukadnezar. Und er hat gezeigt, welche Königsmacht er hat. Er hat gezeigt, was es bedeuten kann, wenn eine Riesenheeresmacht aufzieht und eine Stadt belagert. Und ich möchte nicht wissen, wie sich das anfühlt, wenn man oben auf den Dachzinnen einer Stadt wie Jerusalem sitzt, herunterguckt und sieht Hunderttausende von Soldaten und weiß ziemlich genau, das ist unser Ende. Das wird's sein. Dein Gott ist König, dass ich nicht lache. Dieser Gott hat doch nichts vermacht. Dieser Gott hat eben keine Kraft gehabt. Sonst würde auf dem Tempelberg noch ein Stein auf dem anderen stehen, was aber nicht der Fall ist. Da steht nichts mehr. Und doch, sagt Jesaja, die Botschaft ist schon unterwegs. Die Freudenboten laufen schon über die Berge. Und sie bringen euch diese Nachricht, dass dein Gott König ist. Das nächste Bild genauso kraftvoll. Deine Wächter rufen mit lauter Stimme. Das heißt, natürlich haben die Wächter als erste die Leute gesehen, die gelaufen sind über die Berge. Das ist ihr Job. Und weil sie als Wächter ihren Job tun, rufen sie mit lauter Stimme und sagen, da sind Freudenboten. Sie kommen. Alle Augen, sagt Jesaja, werden es sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems. Denn der Herr hat sein Volk getröstet. Und Jerusalem erlöst. Das ist wahrlich ein Weihnachtstext. Die Erinnerung daran, dass wir immer mit Menschen zu tun haben, die Trost brauchen. Die nicht nur in der damaligen Situation erlebt haben, dass ihre Existenz in Trümmern lag, sondern das ist etwas, was sich durch die Geschichte immer durchgezogen hat. Dass Menschen etwas aufgebaut haben, lieben gelernt haben, Menschen erlebt haben, die zu ihnen gehörten, die sie geliebt haben. Und das ist zu unserer menschlichen Erfahrung gehört, dass wir eventuell eines Tages vor Trümmern unseres Lebens stehen, Trümmern unserer Geschichte, Trümmern dessen, was uns wertvoll und lieb ist. Der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Und das ist das, was wir dann auch lernen müssen, lernen dürfen, in der Weihnachtsbotschaft zu vermitteln. Dass wir diesen Trost Gottes weitergeben, dass wir diese Erlösung, die Gott uns verheißt, nicht nur predigen, sondern auch uns gegenseitig zutragen, uns zuglauben, uns zusprechen und wir uns daran erinnern, dass Gott unser Erlöser ist, niemand sonst. Er tröstet sein Volk. Er tröstet uns, wie wir uns nicht trösten können. Er erlöst uns, wie wir es nicht vermögen. Ein vierter Vers folgt. Der Herr, Adonai steht hier, kraftvoll, ein kraftvolles Wort. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm. Und übrigens auch da wieder ganz spannend, ein kurzer Ausschnitt. Man sieht nicht eine ganze Person, so wie man bei den Füßen der Freudenboten eben nur die Füße gesehen hat, sieht man hier einen heiligen Arm. Und wer dort ein bisschen im Text herumliest, wird auch feststellen, dass es natürlich der rechte Arm ist. Das ist nämlich die Tathand. Es ist genau die Hand, die ausgestreckte Arm, der Israel beim Exodus durch das Rote Meer geführt hat. Es ist dieser ausgestreckte Arm Gottes, der sein Volk gehalten hat bei dem Zug durchs Rote Meer. Es ist wieder dieser heilige Arm, den Gott seinem Volk zeigt und das am Ende nicht nur sein Volk sehen wird, sondern am Ende werden aller Welt Enden sehen, das Heil unseres Gottes, sagt Jesaja vor ungefähr 2600 Jahren. So viel Zeit liegt zwischen diesen Versen, so viel Leben und gelebte Geschichte liegt zwischen damals und heute. Und immer wieder haben Menschen in ihrer Situation diese Verse gehört und die Chance gehabt, dass etwas über Zeit und Raum in unserer Zeit konkret und Gegenwart wird. Das ist meine Hoffnung und mein Gebet, dass das für uns funktioniert. Dass wir offen werden und die Zweiglein der Gottseligkeit entdecken. Dass wir offen werden für die Macht dieser Botschaft und dass wir ihr vertrauen können. Und diese Erfahrung teilen, die Menschen seit vielen Generationen erlebt haben, mit diesem Gott Israels, mit diesem Gott, der seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt geschickt hat. Nur dort, wo wir offen sind, nur dort, wo wir mit unseren Sinnen und unserer Gegenwart wirklich präsent sind, werden wir es spüren und erleben können. Nur dort werden wir selber getröstet und erlöst und damit auch kraftvoll andere zu trösten und zu erlösen. Von Jahr zu Jahr mehr geht es mir so, dass mein Fokus in der Wahrnehmung der Weihnachtszeit weggeht von irgendwelchen überlaufenden Geschäften hin zu der Tradition, die 2500 Jahre Geschichte hat. Dass ich mehr und mehr Texte entdecke und lieben lerne, mehr und mehr Lieder entdecke und lieben lerne und die Macht und die Kraft feststelle, die in diesen Texten und die in diesen Liedern steckt. Und dass ich denke, welche eine Chance besteht darin, Texte, Gedichte und Lieder zu bewahren und darauf zu achten, sie zu erleben, sie zu präsentieren, sie zu singen, sie zu hören, und an die Kraft und an die Macht zu erinnern, die in diesen Worten und in diesen Tönen stecken kann. Und so freue ich mich auf Weihnachten. So freue ich mich auf den morgigen Tag. So freue ich mich, dass diese Spannung, die in der Adventszeit innewohnt, genau die gleiche Spannung bedeuten kann, die damals Menschen erlebt haben vor mehr als 2500 Jahren. Und zugegebenerweise helfen Kinder in der Regel doch deutlich, einen neuen Bezug und Kontakt zur Advents- und Weihnachtszeit zu bekommen. Wenn man dann abends zwischen 9 und 10 im Wohnzimmer Geschenke packt und auf einmal auf der Treppe tap, 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 Kinder herunterkommen und sagen, Mama, ich kann überhaupt nicht schlafen, Papa, ich bin gar nicht müde, ich freue mich schon so auf Weihnachten. Das ist aber 5 bis 7 Tage vor Weihnachten. Dann habe ich für mich ein Bild von der Spannung. Ein Bild von dieser freudevollen Erwartung, die Kinder haben können, wenn es um Heiligabend geht. Und dann habe ich vielleicht ein Bild, das mir hilft, auch eine freudevolle Erwartung zu bekommen, dass diese Einladung Gottes, etwas an Erlösung und an Trost zu erleben im eigenen Leben, mit Heiligabend sich verbinden kann. Und dann wünsche ich mir, dass ich mit dieser Vorfreude Gott begegne und in dieser Art des Erlebens mich einfach wirklich darüber freuen lerne, dass Gott Mensch geworden ist, dass Gott konkret geworden ist. Und dass dort, wo ich es schaffe, zur Ruhe zu kommen, zur Andacht zu kommen, zum Betrachten zu kommen, etwas an dem Geschehen neu konkret sich in meiner jetzigen Situation ereignen kann. Stellt euch mal vor, das würde uns allen in der Tiefe begegnen und passieren. Es liegt an uns. Ob wir uns putzen, wie das schöne Lied es gesagt hat, macht hoch die Tür, ob wir uns vorbereiten. Es liegt an uns, ob wir die Stecklein der Gottseligkeit haben oder nicht, denn wir müssen sie uns schon selber anstecken. Diese Aktivität müssen wir selber an den Tag legen. Und dann wünsche ich uns von Herzen, dass wir es erleben, dass diese Worte kraftvoll sind und sich ereignen. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König. Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und rühmen miteinander, denn alle Augen werden es sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Amen. Ein nächstes Lied lädt uns ein, etwas von dem zu erleben. 2 Lieder sind es, die wir heute noch singen. Das letzte Lied wird sein Tochter Zion. Das vorletzte Lied, das wir jetzt singen, ist das Lied Es ist ein Ros entsprungen. Darüber gibt es eine Entstehungsgeschichte, die vielleicht stimmt, vielleicht auch nicht. Es gibt viele Hinweise dafür, dass es sich so ereignet haben kann. Es gibt genauso viele Hinweise, dass sie vielleicht ein bisschen geschönt wurde. Aber vielleicht hilft es manchmal, wenn mit einer solchen Geschichte ein Lied vielleicht noch konkreter wird. Es ist ein Ros entsprungen, ein Lied, das in Norddeutschland entstanden ist, in der Nähe von Bremen. Es ist kalt geworden. Der Mönch rafft seine Kutte zusammen und stapft durch den tiefen Schnee über den Klosterhof. Er beeilt sich, denn er möchte schnell in die geheizte Kapelle kommen. Er öffnet die schwere Eichentür und schließt sie sofort wieder, damit keine Wärme entweicht. Nun bleibt er einen Moment stehen und sieht sich um. Er möchte den Raum herrichten für die Andacht der Brüder. Er geht zum Altar und bleibt überrascht stehen. Von der Wand leuchtet ihm eine kleine Blüte entgegen. Eine richtige Blüte. Jetzt, mitten im Winter. Er erinnert sich, dass er diese Blume dort eingepflanzt hat. Einer der Missionare hat sie ihm aus dem hohen Norden mitgebracht. Und jetzt blüht sie trotz Eis und Schnee. Sinnend bleibt der Mönch stehen. Eine Blüte zu Weihnachten. Dabei muss er an das Wort denken, das Jesaja vor 2 Jahrtausenden gesagt hat, es wird eine Rute aufgehen von dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen, auf welchem wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Mit diesem Zweig aus der Wurzel Isai ist Jesus gemeint. Der Mönch weiß das längst. Und er hat viel darüber nachgedacht. So viel, dass er gemeint hat, es gäbe für ihn nichts Neues mehr an der Botschaft von Weihnachten. Aber nun, wo er diese Blüte betrachtet, die sich mitten im kalten Winter entfaltet hat, ist ihm, als habe Gott ihm etwas Besonderes gesagt. Ist es nicht mit dem Kommen Jesu auf die Erde genauso gewesen wie mit dieser Blüte, als er in jener kalten Winternacht in einem armseligen Stall auf die Welt kam? War das nicht nur der Anfang eines Weges, auf dem er an der Sünde der Welt leiden und auf dem ihm viel Verachtung und Kälte entgegengebracht werden würde von den Menschen? Es war zwar sein Eigentum, wohin er kam, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er blieb unverstanden, selbst von seinen engsten Begleitern, den Jüngern. Einer von ihnen verriet ihn sogar. Man verachtete ihn, man hasste ihn, man schlug ihm schließlich ans Kreuz. Wirklich? So war es mit dem Kommen Jesu wie eine Blüte im Winter. Der Mönch setzte sich auf die erste Bank. Eine stille Freude überkommt ihn, denn es ist ihm etwas Neues aufgegangen von dem Wunder der Weihnacht. Und während er so darüber nachdenkt, kommen ihm plötzlich Verse in den Sinn. Eine Zeile und noch eine Zeile, ein Reim. Er wiederholt ihn noch einmal, um ihn nicht zu vergessen, bis er ihn aufschreiben kann. Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart, wie uns die Alten sungen, von Jesse kam die Art und hat ein Blümlein bracht mitten im kalten Winter, wohl zu der halben Nacht. Er freut sich darüber, dass es ihm gelungen ist, in Worte zu fassen, was ihn bewegt hat. Eine Weile sind er still nach, dann werden ihm weitere Worte geschenkt. Das Röslein, das ich meine, davon Jesaja sagt, hat uns gebracht alleine Maria, die reine Magd. Aus Gottes ewigem Rat hat sie ein Kind geboren, wohl zu der halben Nacht. Das Blümelein so kleine, das duftet uns so süß, mit seinem hellen Scheine vertreibt's die Finsternis. Wahrer Mensch und wahrer Gott, hilf uns aus allem Leide, rette uns von Sünd und Tod. Geschehen in einem Benediktinerkloster zu Corvey an der Weser, irgendwann vor 1599, mit einem Mönch mit dem Namen Bernhardus. Das ist überliefert und bekannt. Lass uns dieses Lied gemeinsam singen. Gott, unser Vater, danke für die Einladung, uns zu besinnen und an das zu denken, was du in diese Welt getan hast, was du in diese Welt hineingesetzt hast, an Zeichen deiner Gegenwart. Danke für die Einladung, an dich zu denken, zu dir zu kommen. Und danke, dass wir uns verbunden wissen mit Millionen, ja mit Milliarden von Menschen, die heute gemeinsam 4. Advent feiern und sich daran erinnern, dass du deinen Sohn in die Welt gesandt hast. Mit ihnen wissen wir uns verbunden, aber mit ihnen wissen wir uns auch herausgefordert, nicht nur bei der Andacht und bei der Stille zu bleiben, sondern auch daran zu denken, dass es Menschen gibt, die Trost und Erlösung brauchen und denen wir davon etwas weiter auch tragen können und erzählen können und auch geben können. Und so bitte ich dich um beide Seiten, Herr, dass du uns begegnest in der Tiefe und wir dich erleben und diese Botschaft immer tiefer in uns sich verwurzeln kann, aber auch, dass aus dem Gehörten etwas in unser Handeln hinübergeht und wir anderen Menschen davon erzählen und es weitertragen. Danke für deine Gegenwart. Danke für deine Einladung zu erleben, dass deine Worte heute noch kraftvoll und mächtig sind. Amen. Damit sind wir auch schon fast am Ende dieses Gottesdienstes. Aber bevor wir dann das Schlusslied singen wollen, Tochter Zion, gibt es noch einige Informationen, die auch zu einem jeden Gottesdienst gehören. Und am Ende der Informationen gibt es dann noch die Möglichkeit, von Barbara ein paar Buchvorstellungen zu erleben, damit die letzte Möglichkeit heute auch noch Bücher zu kaufen für das eine oder andere Weihnachtsgeschenk. Mir wurde gesagt, man kann auch noch Weine und Schokolade erwerben. All das ist in Bethania möglich, anders als in anderen Gemeinden. Aber ist doch wunderbar. Aber zuerst die Geburtstage, nämlich die, die kommen. Nicht nur Jesus Christus hat Geburtstag, der steht auf der Liste leider nicht drauf. Das ist morgen der Fall. Am 27.12. feiert Jutta ihren Geburtstag, gemeinsam mit Sabine. Am 28. der Roland. Beide sind aber wieder in der Normandie und geflüchtet, nachdem sie gerade eben umgezogen sind und mit einem riesen Kraftakt ja nicht nur eine Wohnung, ich glaube fast ein Haus, restauriert haben. Renoviert wäre zu niedrig gegriffen und erholen sich jetzt irgendwo am Strand in der Normandie. Und dann am 29. hat Beatrice Geburtstag. Das heißt, ihr könnt die Chance nutzen und die Geburtstagskinder bedenken, anrufen, schreiben, wird schwierig, das wird vermutlich nicht mehr ankommen, aber dass ihr auf jeden Fall dann vielleicht ihnen einen Gruß sagen könnt. Ja, Veranstaltungen, die sind in der kommenden Woche relativ knapp gehalten, nämlich morgen um 16 Uhr gibt es die Christvesper. Dort werde ich mit dabei sein und ich habe die große Freude, dass wir das erste Mal seit vielen Jahren wieder ein Anspiel mit Kindern erleben. Die Älteren unter uns, die wissen das ja, dass es früher sowas schon mal gab. Eine ganze Generation von Jugendlichen ist groß geworden und ausgezogen. Jetzt kommen kleine Kinder, die werden größer. Und wir werden morgen also Premiere erleben, dass diese uns ein Stück aufführen. Ich bin selber schon ganz gespannt. Dann gibt es meiner Kenntnis nach keine Gebetszeit in der kommenden Woche. Deswegen haben wir sie auch rausgenommen. Sondern dann tatsächlich erst wieder am nächsten Sonntag einen Gottesdienst, einen Jahresabschlussgottesdienst. Den macht auf jeden Fall der Boris mit und noch irgendjemand. Ich weiß aber nicht mehr genau, wer das jetzt war. Die Dorothea. Das heißt, Boris und Dorothea haben die Leitung für den letzten Gottesdienst in diesem Jahr am kommenden Sonntag. Zur Gottesdienstgestaltung. Alfred am Klavier, ich an der Predigt. Mehr gäbe es dazu nicht zu sagen. Ich bin froh, dass Alfred noch Klavier gespielt hat. Ich hatte die Befürchtung, ich müsste heute auch Gitarre spielen. Von daher nochmal einen besonders herzlichen Dank an dich, Alfred. Ja, und nach dem Gottesdienst, auch am 4. Advent, die herzliche Einladung zu Kaffee und Tee. Und das könnt ihr natürlich hier machen. Ihr könnt aber auch bei Martha und Maria gucken, ob der Ofen an ist. Ich vermute es fast. Aber bevor wir jetzt dann zum Ende des Gottesdienstes kommen, wollen wir noch einmal gemeinsam singen das Lied Tochter Zion. Danach bitte ich euch, dass ihr zum Segensgebet aufsteht. Danach bitte ich, dass ihr euch wieder setzt, weil danach hört ihr noch das Musikstück vom Anfang als Ausklang und als Einladung noch einmal die Gedanken des Gottesdienstes an sich vorbeigehen zu lassen. Und danach könnt ihr machen, was immer ihr wollt. Lied, Segen und dann ein Musikstück. Gott, Schöpfer unseres Lebens und Erhalter unseres Lebens, so bitten wir dich am Ende dieses Gottesdienstes, dass wir mit der Erfahrung deines Segens herausgehen und dass wir die Erfahrung deines Segens mitnehmen und auch weiter erleben an diesem Tag, an Weihnachten. Wir bitten dich darum, Herr, dass du uns dort, wo wir deinen Trost brauchen, tröstest. Bitten dich da, wo wir deine Erlösung brauchen, dass wir diese Erfahrung machen, dass du uns erlöst. Bitten dich darum, Herr, dass wir etwas erleben und erfahren an Freude, die durch dich in unserem Leben entsteht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.